Wir haben einen Gott, der helfen kann. Das ist das Thema, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Als ich letzte Woche zu einem meiner Klienten kam, fragte ich, ja, was man so macht zu meinem Gesprächsauftakt, ne? Wie geht's so? Nicht gut, Thomas. Nicht gut. Wieso, was ist, frage ich. Irgendwas in der Familie, irgendwas gesundheitlich? Nein, der Krieg. Mann, habe ich eine Angst. Man weiß ja überhaupt nicht, was noch kommt. Und dann stellte sich so im Gespräch mit ihm heraus, dass er außer Essen und Schlafen ansonsten eigentlich nichts mehr anderes tat, als Nachrichten schauen und sich permanent ständig die letzten Entwicklungen des Krieges in der Ukraine reinzuziehen und immer zu gucken, was passiert jetzt als nächstes. Und man spürte richtig, dass ihn das bis ins Mark erschütterte und dass es ihn in seinem Tagesablauf fast vollständig lähmte, sodass er die grundlegenden Dinge seines Alltags gar nicht mehr so richtig auf die Reihe bekam. Da war zum einen das unermessliche Leid, mit dem er sich konfrontiert sah und wo man anscheinend gar nichts richtig machen konnte. Dann diese Zukunftsangst bei der Frage, wie wird das alles werden? Wohin wird das alles führen? Jetzt geht es schon ums Atomkraftwerk und ach du liebe Zeit. Und wie wird dieser Konflikt enden? Wird es auch uns erreichen? Und dann zu spüren, so diese vollkommene eigene Ohnmacht. Vollständige Hilflosigkeit. Ich kann eigentlich gar nichts tun. Ich bin dieser Situation ausgeliefert, ausgesetzt. Und ich denke, viele von uns können das nachvollziehen, was im Moment gerade so bei ihm und bei anderen sicherlich auch im Herzen abgeht. Es gibt wohl kaum jemanden, dem dieser furchtbare Krieg im Moment nicht nahe geht und den es nicht beschäftigt und belastet. Umso tröstlicher fand ich, dass ein Pastorenkollege vor einer Weile in einem anderen Zusammenhang zu mir gesagt hat, er sagte, was immer sich Menschen ausdenken und was immer die Machthaber vorhaben, diese Welt wird sich weiter drehen, solange unser Gott das will. Er ist derjenige, der sie in der Hand hält. Das sind nicht diese oder jene menschlichen Machthaber, sondern letztlich unser Gott im Himmel. Er kann tun und er kann schaffen, was er will. In Jesaja 12, Vers 2 gibt es diesen Vers, ja, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Gott, der Herr, ist meine Stärke und ich lobe ihn. Er wurde mein Retter. Was für ein schöner Vers. Wie viel Trost können wir als gläubige Menschen, die das für wahr halten, daraus ziehen, weil wir wissen, Gott möchte unsere Rettung sein. Gott regiert. Gott sitzt im Regiment. Seine Zusage gilt und sein Versprechen bleibt bestehen. Auch wenn viele Dinge um uns herum sich verändern und Dinge, die wir uns vielleicht bis vor ein paar Wochen noch gar nicht vorstellen konnten, plötzlich Wirklichkeit werden. Wenn Gott so mit uns spricht, dann brauchen wir nicht die Opfer unserer Angst zu werden, sondern dann dürfen wir mit unserer Angst und mit unseren Anliegen zu ihm kommen. Wir haben eine Adresse dafür. Wir wissen, wohin wir gehen können damit. Und dann kann er uns tatsächlich Ruhe und Frieden ins Herz schenken. Und doch müssen wir uns ja fragen, und deswegen sind wir ja auch heute Morgen hier, ist das denn unsere Wirklichkeit? Ist dieser Vers denn unsere Wirklichkeit? Glauben wir das wirklich, dass Gott unsere Rettung ist? Vertrauen wir ihm so, dass wir das auch tatsächlich in unserem Alltag spüren, so dass wir ruhig leben können? Beten wir auch zu diesem Herrn aller Herren, weil wir überzeugt sind, dass er unser Leben und die Geschicke dieser Welt in seiner Hand hält? Denn wisst ihr, unsere Überzeugungen, die bestimmen ja letztlich unser Verhalten. Das, was wir im tiefsten Inneren, in unseren Herzen für wahr halten, das wird uns letztlich zu dem bringen, wie wir empfinden, wie wir fühlen, was wir auch tun. Niemand, der von Furcht ergriffen ist, wird sich an einen Gott wenden, von dem er nicht von ganzem Herzen überzeugt ist, dass der wirklich helfen kann. Das habe ich ja gerade bei diesem Klienten auch bei mir erlebt. Der hatte keine Adresse. Der wusste nicht, wohin damit. Aber jetzt stellt sich die Frage, was machen wir denn? Was machen wir denn als, ja, wie soll ich uns bezeichnen, gläubige Menschen oder eben manchmal dann eben doch nicht so ganz gläubige Menschen? Wenn ich als jemand, der eigentlich mit Gott lebt, vielleicht im Moment dann doch nicht mehr so ganz fest davon überzeugt bin, dass Gott tatsächlich regiert, dass er tatsächlich helfen kann. Was ist, wenn ich wirklich gerne glauben möchte, dass Gott mächtig ist, aber mir angesichts der derzeitigen Weltlage diese Überzeugung schlichtweg abhanden kommt? Und je mehr ich mich mit dem Leid beschäftige und je mehr ich hineinschaue, desto mehr wächst diese Frage in mir, wo ist Gott denn da? Nun sehen wir, wenn uns diese Überzeugung zwischen den Fingern manchmal zu zerrinnen scheint, dann bin ich der Meinung, wir müssen uns diese Überzeugung wieder neu holen. Überzeugungen kommen nicht von selbst, sondern wir müssen uns darum bemühen. Wir müssen auswählen, womit wir uns beschäftigen. Wir müssen klar entscheiden, in welche Richtung wir unseren Blick lenken, worauf wir schauen, wem wir zuhören, von wem wir unser Herz beeinflussen lassen. Darum lesen wir ja auch in der Bibel, darum sind wir ja heute Morgen hier. Wir wollen uns mit unserem Denken und unserem Leben von dem überzeugen lassen, was Gottes Wort über Gott sagt, damit dann diese Überzeugungen unser Leben bestimmen. Also machen wir das. Wir schauen mal rein in die Bibel und wir schauen, wie die Bibel Gott und sein Wesen beschreibt. Wenn wir in der Bibel danach suchen, was sie zum Thema von Gottes Macht zu sagen hat, dann finden wir eine ganze Reihe von Aspekten. Da finden wir zunächst einmal Stellen, in denen gesagt wird, dass Gott Macht über die Natur hat und über die Naturgewalten und über die Naturgesetze. Gott allein hat diese Welt durch sein Wort aus dem Nichts geschaffen. Und im Verlauf der Geschichte in der Bibel macht sie immer wieder deutlich, für uns unabänderliche Naturgesetze müssen sich auch ihm und seinem Wort beugen. Wenn Gott will, dann teilt er ein Meer oder ein Fluss für seine Zwecke. Wenn sein Volk hungert, dann ist es für ihn möglich, Essen zu erschaffen, vom Himmel fallen zu lassen für das Volk Israel. Oder er vermehrt Brot und Fisch. Wenn ein Sturm das Leben seiner Jünger bedroht, dann kann er ihn zur Ruhe bringen. Und sehen wir, bei all dem legt Gott immer wieder Wert darauf, dass ganz unmissverständlich klar wird, dass er, Jahwe, das ist, der hier wirkt. Dass ihm alle Macht gegeben ist. Dass er dieses Wunder getan hat. Im Alten Testament gibt es einmal eine Geschichte, wo es genau darum geht. Dem Volk Israel, das so abgefallen ist und mit anderen Götzen so sympathisiert, zu beweisen und klar zu machen, dass Gott alleine die Macht hat. Der Prophet Elia lässt 400 Priester des Götzen Baal rufen und diese Priester sollen ihrem Götzen in einem Wettstreit sollen gegen den lebendigen Gott antreten. Und dann werden so zwei Opferaltäre errichtet, einer für Baal und einer für Jahwe. Und die einzige Bedingung bei diesem Test ist, Streichholz und Feuerzeug gibt's nicht. Der jeweilige Gott muss sein Opfer selbst entzünden. Und die 400 Baalspriester rufen und schreien stundenlang zu ihrem Götzen und es kommt keine Antwort. Und Elia macht sich sogar an dieser Stelle mal einen Spaß draus und er verhöhnt sie und sagt, ruft lauter, Baal ist wahrscheinlich auf Reisen. Oder er schläft oder keine Ahnung, was er gerade vorhat. Und die Baalspriester ritzen sich so nach ihren Bräuchen mit Scherben, bis Blut fließt und es passiert immer noch nichts. Und dann steht Elia auf und lässt eimerweise Wasser kommen und es über Jahwes Opfer und über das Holz und über den Altar gießen. Niemand soll hinterher sagen, ja, die Sonne stand günstig, ne? Da lag ein Brillenglas rum oder irgendeine Lupe oder so. Ne? Das war ja nichts. Gib keine Ausrede. Alles durchnässt. Und dann betet Elia zu Gott und das heißt in 1. Könige 18, Vers 38 und 39. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus. Als das Volk sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Gott lässt keinen Zweifel an dieser Tatsache, dass er Herr über die Natur ist und über die Naturgesetze, weil er weiß, wie wichtig es für unser Leben ist, dass wir überzeugt davon sind, dass er alle Macht in seiner Hand hält, dass bei ihm Zuflucht ist. Deswegen zeigt er das seinen Leuten. Als nächstes sagt uns die Bibel, unser Gott hat auch Macht über die Umstände unseres Lebens. Und da sehen wir einmal Petrus im Gefängnis. Das Evangelium von Jesus hat sich in diesen Zeiten, in diesen Jahren dort sehr, sehr stark ausgebreitet und die politischen und religiösen Machthaber werden nervös und bekommen richtig Angst so bei dieser neuen Bewegung, die da plötzlich so unkontrollierbar sich auszubreiten scheint. Und so lässt Herodes Agrippa, Statthalter von Jerusalem, die Leiter der Gemeinde verhaften, und um sie hinrichten zu lassen. Und es wird auch unter anderem Petrus gefangen genommen. Und um sicherzugehen, dass die Christen ihren Leiter nicht befreien, lässt Herodes Petrus in der Nacht vor der Hinrichtung streng bewachen. 16 Soldaten wurden dazu abgestellt. Und jeder an eins der Handgelenke von Petrus gekettet. Nun, die Christen treffen sich tatsächlich, aber nicht um einen Ausbruch aus dem Gefängnis zu planen, sondern um zu beten. Und in der Nacht vor der Hinrichtung treffen sich bei Maria, der Mutter von Johannes Markus, um in der Nacht im Gebet zu wachen. Und tatsächlich geschieht das Unglaubliche. Ein Engel tritt in dieses Gefängnis hinein. Er weckt den schlafenden Petrus. Wörtlich heißt er stieß ihn in die Seite. Er befreit ihn von den Ketten. Er führt ihn mitten durch diese ganzen Wachen bis nach draußen. Und als Petrus bei seinen betenden Freunden ankommt, da können die überhaupt nicht glauben, dass das durch ihr Gebet geschehen sein soll. Petrus klopft an die Tür, aber sie sind so verwirrt, dass sie sagen, ja, da ist Petrus draußen, aber die vergessen ganz die Tür aufzumachen, sind voll durch den Wind. Und Gott stellt damit unter Beweis, er ist ein Gott, der auch Macht hat über alle Umstände. So aussichtslos, so unabänderlich sie auch immer für uns zu sein scheinen. Er will, dass wir tief in unseren Herzen von seiner Macht überzeugt sind, dass unser Glaube und unsere Gebete von dieser Überzeugung geprägt und getragen werden. Wir haben einen großen Gott im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Und schließlich spricht die Bibel auch noch davon, dass Gott Macht hat, Menschen zu verändern. Wahrscheinlich das Allerschwierigste von all dem, was man hier aufführt. Wir staunen hier vielleicht über einen ruhigen, gelassenen Petrus, der in der Nacht vor seiner Hinrichtung noch schlafen kann, der geweckt werden muss vom Engel, damit er aufsteht. Aber sehen wir, Petrus war ja nicht immer so. Als er nach der Gefangennahme Jesu als einer der Freunde von Jesus erkannt wird, da kann er gar nicht heftig genug versichern, dass er mit diesem Mann ja wohl gar nichts zu tun hat. Es heißt da an dieser Stelle in der Bibel, er fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht. Und als dann der Hahn krähte und Jesus darauf bald ans Kreuz geschlagen wurde, da war Petrus ein gebrochener Mann. Alles verraten, was er geglaubt hatte, wofür er gestanden ist. Wer hätte zu diesem Zeitpunkt noch was drauf gegeben, dass Gott mit diesem Mann nochmal neu anfangen will? Und doch hat Jesus gesagt, Simon, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Kommt eine schwere Zeit auf dich zu. Mach dir aber was gefasst. Aber ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und Gott, der Vater, hat dieses Gebet Jesu erhört. Er hat Petrus in dieser Stunde gehalten. Und mehr noch, er hat ihn ja dann so verändert, dass aus diesem Petrus, diesem Mann mit einer großen Klappe, der dann am Ende doch sich als Feigling herausgestellt hat, dass aus diesem Petrus ein Felsen wurde, der Leiter der ersten Gemeinde, derjenige, auf den man sich verlassen konnte, mit dem man was anfangen konnte. Diese und viele andere Beispiele gibt die Bibel uns, damit wir wirklich von Herzen überzeugt sind. Wir haben einen Gott, der helfen kann. Er hat Macht über die Natur. Er hat Macht über Umstände unseres Lebens und in dieser Welt. Es gibt keine Situation, der er nicht gewachsen ist. Er kann sogar das tun, was auf dieser Welt am schwersten zu sein scheint. Er kann das störrische, widerborstige Herz eines Menschen verändern. Er kann Menschen verändern. Er kann aus einem ängstlichen Petrus einen Felsen machen. Er kann verstockte, steinige Herzen weich machen, formen. Er macht aus Saulus ein Paulus. Unser Gott hat die Macht dazu. Das lernen wir, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Das ist das, wo wir Überzeugungen tanken sollen für uns. Jetzt mag der eine oder andere von uns denken, das ist alles schön, Thomas. Heute Morgen ist Sonntag, du bist dran mit Predigen, also musst du uns ja irgendwas aus der Bibel erzählen. Das Problem allerdings ist doch folgendes, ich will das ja alles glauben, dass Gott Macht hat. Aber wenn ich dann wieder alleine bin mit meinem Problem, dann helfen mir deine Worte von letztem Sonntag herzlich wenig. Das erlebe ich ja immer wieder. Dann drängt sich der Zweifel mit so einer Macht in meine Gedanken hinein und unterbindet jedes Gebet und alles, was ich mir nach einer Predigt vielleicht mal vorgenommen habe. Ich komme hierher, ich höre die Worte und sie tun mir gut und ich will das auch im Glauben annehmen, dass Gott der Herr der Weltgeschichte ist, dass er der Herr meines Lebens ist. Aber dann komme ich wieder nach Hause und dann sehe ich wieder diese Bilder in den Nachrichten und dann stehe ich wieder vor meiner eigenen ausweglosen Situation und dann legt sich die Angst vor dem, was mir bevorsteht, so wie ein Schleier über mich. Und all das ist wie weggeblasen, was ich hier gehört habe. Und manch einer mag bei sich denken, was soll man mir schon raten? Ne? Ich bin anscheinend hier ein hoffnungsloser Fall. Die anderen sitzen alle brav, nicken alle mit dem Kopf und hören zu und scheinen das alles irgendwie richtig zu finden, was der da vorne erzählt. Nur bei mir funktioniert es nicht. Ich krieg's nicht umgesetzt. Ich bin wahrscheinlich ein hoffnungsloser Fall. Wisst ihr, ich möchte an dieser Stelle einmal einhaken und sagen, wer in seinem Gebet an Gott zweifelt, der ist nie und nimmer ein hoffnungsloser Fall. Er befindet sich in bester biblischer Gesellschaft. Er hat Leute neben sich, um sich herum, denen es ganz genauso geht. Das gilt für uns als Gemeinschaft hier heute Morgen. Das gilt genauso, wenn du dich mit den sogenannten Glaubenshelden in der Bibel vergleichst. Wir haben vorhin von Petrus im Gefängnis gesprochen. Es gab ja noch einen anderen, der im Gefängnis saß. Und der verhielt sich an dieser Stelle ganz anders. Die Rede ist von Johannes dem Täufer. Und auch bei ihm müssen wir doch zunächst einmal sagen, wir wissen ja eigentlich, dass er ein glaubensvoller Mensch war, nicht wahr? Er war der Wegbereiter des Herrn. Er predigte schon die Buße, da war Jesus noch gar nicht auf dem Plan, da war er noch gar nicht öffentlich aufgetreten. Und Jesus selbst ehrt ihn, indem er einmal sagt, er ist der Größte. Bedeutsamer als er ist keiner über dieser Welt gegangen. Aber dann eines Tages geschieht es, er wird von König Herodes ins Gefängnis geworfen. Gleiche Situation wie Petrus. Und zunächst mal mag das auch Johannes gar nichts ausgemacht haben. Er wusste ja, Jesus ist gekommen und er wird dieses Werk vollbringen. Ich habe es angefangen und anscheinend ist meine Zeit jetzt an dieser Stelle, was das angeht, vorbei. Und jetzt ist er ja da und das ist ja alles gut. Aber dann vergeht Woche um Woche um Woche und Johannes ist abgeschirmt vom öffentlichen Leben. Und so langsam kommt er ins Grübeln. Es tut sich irgendwie nichts. Und mit eiskalter Hand greift der Zweifel von ihm Besitz. Mitten in sein Herz hinein. Und er stellt sich diese Frage, ist dieser Jesus von Nazareth wirklich der, von dem ich gesagt habe, dass er ist? Oder habe ich an dieser Stelle mich völlig vertan? Habe ich auf den Falschen gesetzt? Und viel schlimmer, habe ich durch meine Predigt auch noch viele andere Leute auf die Fährte eines falschen Messias gesetzt? Und schließlich hält er es nicht mehr aus und er schickt seine Jünger zu Jesus und lässt ihn direkt fragen, bist du überhaupt der Messias oder habe ich mich getäuscht? Hast du überhaupt diese Macht, die du vorgibst zu haben? Oder steckt letztlich nichts dahinter? Bist du der, der da kommen soll? Oder hätten wir auf ganz anderen warten sollen? Und jetzt lass uns mal darauf achten, was Jesus antwortet. Wir finden es in Matthäus 11, in Versen 4 bis 6. Jesus gab den Jüngern zur Antwort, damit sie es Johannes sagen. Geh zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Merken wir, was Jesus hier tut. Erzählt Johannes nur das auf, was gerade geschieht. Er fängt gar nicht an, sich zu rechtfertigen. Er erzählt ihm nur auf, was gerade geschieht. Und er sagt damit, Johannes, als es dir gut ging, als du in Freiheit warst, da hast du mich gesehen und hattest kein Problem zu glauben, dass ich der Messias bin. Jetzt, wo du im Gefängnis bist, jetzt, wo du unter Druck bist, jetzt fällt dir die Decke auf den Kopf. Und du sitzt und sitzt und sitzt und denkst und denkst und denkst und grübelst und grübelst und grübelst. Und das, was vorher so klar war, das ist jetzt völlig verzerrt durch den Schmerz deiner persönlichen Situation. Aber schau doch mal, was passiert. Lass es dir erzählen von deinen Jüngern, nicht von mir, von deinen Jüngern. Blinde sehen, Lahme gehen, Armen wird das Evangelium gepredigt. Diese Dinge geschehen jetzt. Und das ist doch nicht weniger wahr, weil du im Gefängnis sitzt. Dass ich der Messias bin, ist doch nicht weniger wahr, weil du jetzt eingesperrt bist. Die Situation, in der du steckst, ist schlimm und ich leide mit dir. Aber sie ändert doch nichts an den Tatsachen. Ich bin und bleibe der Herr im Regiment. Ich lasse bestimmte Dinge zu. Du bist im Moment im Gefängnis. Aber ich bin trotzdem immer noch auch der Herr über dein Schicksal. Und wisst ihr, Jesus spricht damit ganz genauso dich und mich an und sagt, dass ich der Herr dieser Welt bin, das ist doch nicht weniger wahr, weil einer der vielen Kriege auf dieser Welt euch plötzlich auf die Pelle rückt. Das ist ja schon immer passiert. Kriege hat es immer gegeben. Kriege hat es auf dieser Welt auch jetzt überall irgendwo gegeben. Und jetzt, wo ihr plötzlich merkt, ups, das kommt ja mit einmal viel dichter. Das haben wir so ja noch nicht erlebt, so in den letzten Jahrzehnten. Es ist doch deswegen nicht weniger wahr, sagt Gott, dass ich die Geschicke dieser Welt in meiner Hand halte. Ich bin doch trotzdem derjenige, der diese Welt geschaffen hat und der sie so lange erhält, wie er will. Auch dass ich Menschen und Umstände verändern kann, dass ich zu harten Herzen durchdringen kann, das ist nicht weniger wahr, dass du meinst, der oder die, das ist ein hoffnungsloser Fall. So Geschichten aus der Bibel, ne? Ja, Petrus, ja klar, hat er irgendwie dann hingekriegt und mit Paulus, na gut, alles gut. Aber das ist ein hoffnungsloser Fall. An dem geht's du gar nicht. Gott sagt, wieso denn? Wieso zweifelst du denn in diesem Fall? Ich bin doch immer noch der Herr, auch über diesen Menschen. Jesus sagt, ich bleibe der Gleiche durch alle Probleme hindurch, die in dieser Welt auftreten. Darum halte dich an mir fest. Wisst ihr, die Bibel bezeugt uns, dass wir einen mächtigen Gott haben. Aber sie belässt es nicht nur dabei, sondern sie möchte uns darüber hinaus eines ganz klar machen, dass unser Gott durch alle Zeiten hindurch der Gleiche geblieben ist. Er ändert sich nicht, ist immer derselbe. Und Gottes Macht wird nicht durch das bestimmt, was wir uns je nach persönlicher Situation oder gerade mal so nach Weltlage so vorstellen können. Ja, das ist nicht ganz so schwierig, das könnte vielleicht Gott hinkriegen, nicht wahr? Das wird immer hin und her schwanken, so in guten Zeiten trauen wir Gott viel zu, in schlechten Zeiten umso weniger. Das ist völlig normal, das ist menschlich, aber das ist doch nicht das Entscheidende, sondern wir müssen das begreifen, was auch Johannes der Täufer lernen musste. Gottes Macht ist immer da. Eben auch und eben gerade dann, wenn wir in den dunklen Ecken unseres Gedankengefängnisses sitzen. Wenn wir uns manchmal in unserem Grübeln so verbiestert haben in uns selber, dass wir überhaupt nicht mehr gerade ausschauen können und uns überhaupt nicht mehr vorstellen können, dass Gott hier noch eingreifen kann. Deswegen mach dich in deinem Glauben nicht länger an irgendwelchen äußeren Situationen fest. Mach dich an deinem Herrn Jesus Christus selbst fest. Er ist der Gleiche heute. Gestern, in alle Ewigkeit. Und dann sagt er noch einen ganz wichtigen Satz. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das hätte Johannes doch machen können, oder? Der hätte doch in dieser Situation allen Grund gehabt. Ich sitze hier im Gefängnis und Jesus lässt sich's gut gehen. Und den kümmert das anscheinend überhaupt nicht. Wo ist denn jetzt sein Auftrag? Wo ist denn seine Macht, nicht wahr? Kennt ihr diese Gedanken? Du sitzt in deinem Gedankengefängnis und Jesus scheint es überhaupt nicht zu kümmern. Jesus sagt an dieser Stelle zu Johannes und er sagt es an dieser Stelle zu dir, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wer an dieser Stelle trotzdem festhält, trotzdem bei mir bleibt, dem will ich mich zeigen. Bei ihm will ich im Leben wirken. Wir kommen zum Schluss. Von unserer Überzeugung haben wir gesprochen, davon, dass es wichtig ist, dass wir uns diese Wahrheit von Gottes Macht zu eigen machen, zu einem Teil von uns wieder machen. Aber wisst ihr, es geht in diesen Zeiten ja nicht nur darum, dass wir selber wieder ein Stück getröstet sind. Dass wir selber wieder mit einer vielleicht bedrohlichen Lage umgehen können. Das ist gut, das ist wichtig, das ist der erste Schritt. Aber wisst ihr, es muss etwas weiteres folgen. Es geht doch nun vielmehr darum, dass wir durch dieses Getröstetsein in die Lage versetzt werden, über unser eigenes Befinden hinauszublicken und im Gebet und im aktiven Handeln für Menschen da zu sein, die unsere Hilfe nötig haben. Das konnte mein Klient nicht. Er hat diese Adresse nicht, an der er getröstet werden kann. Und er versinkt in dieser Angst, dass auch dieses Leid irgendwann irgendwie ihn erreichen könnte. Und das ist alles, woran er noch denken kann. Hier haben wir es so viel besser. Aber es geht dabei nicht nur um uns, damit wir irgendwie uns wieder ruhig ein bisschen in unserem Sessel es gemütlich machen, sondern dass wir befreit werden dazu, zu sagen, so und jetzt. Bei dir, Christus, an der Hand. Mit dir, Jesus, in meinem Leben, mit deiner Macht. Wo soll ich mich denn einsetzen? Was soll ich denn tun? Es geht darum, dass wir uns fragen, wo können wir arbeiten und beten? Labora et ora, beziehungsweise ora et labora. Bete und arbeite. Gearbeitet haben wir ja schon ein bisschen, nicht wahr? Und wir haben die Früchte unserer Arbeit letzte Woche in Form der finanziellen Hilfe von 3.347,55 Euro an die Ukraine-Hilfe überwiesen. Das war schon mal was. Und einige von uns setzen sich ja ganz aktiv in der Hilfe für Flüchtlinge und für die Menschen in Not darüber hinaus noch ein mit Wohnungen, mit dem, das, was Daria uns erzählt hat, mit diesem Hilfstrupp. Und da kann man sicher auch ganz praktisch gucken, was können wir machen, wo können wir tatsächlich uns einsetzen. Und wer weiß, was kommt denn noch in den nächsten Wochen auf uns zu? Wir können es doch alle nicht sagen. Vielleicht müssen wir enger zusammenrücken. Vielleicht müssen wir an bestimmten Stellen auch uns ein Stück einschränken. Was noch alles geschieht, was noch alles auch von uns gefordert wird, es weiß unser Gott allein. Also wie gesagt, arbeiten tun wir schon so auf eine gewisse Art und Weise, aber es heißt ja labora et ora. Was wir in der derzeitigen Kriegssituation noch durchaus ein bisschen mehr tun könnten, gerade auch als Gemeinde, das ist das Gebet. Deswegen habe ich diesen Gebetsabend am nächsten Dienstag angesetzt. 19.30 Uhr. Dass wir uns dort zusammentun mit denen, die darüber hinaus auch schon sich jetzt letzten Freitag an Gott gewandt haben. Und wir sagen, wir klinken uns dort mit ein. Und wir möchten an dieser Stelle auch sagen, wir glauben an diesen Gott, zu dem hier gebetet wird. Wir haben einen Gott, der helfen kann. Er hat Macht über die Natur. Er hat Macht über Umstände. Er hat Macht über Menschen dieser Welt. Und er hat diese Macht auch heute noch. Er ist immer noch derselbe. Deswegen lasst uns als gläubige Menschen voller Zuversicht zu diesem Gott kommen. Und alleine oder gemeinsam um sein Erbarmen, um sein Eingreifen, um seine Gnade zu bitten. In dieser Situation, in der wir stehen.